Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Gedenktage haben durchaus ihr Gutes, wenn man einer Persönlichkeit oder eines Ereignisses auch tatsächlich gedenkt. Und noch besser, wenn dann Veranstaltungen wie etwa Kulturwochen folgen. Im besten Fall laden sie zu weitergehender Beschäftigung ein. Und so ist es auch zu dieser blauen Stunde heute gekommen. Worum geht's? Um das Denkmal für Sinti und Roma in Wiesbaden, die vor 75 Jahren nach Auschwitz verschleppt wurden. Um die Kulturwochen gegen Antiziganismus mit unter anderem einer Ausstellung im Stadtmuseum und um das Leben der Sinti in unserer Stadt heute. Schirmherr der Kulturwochen war der frühere Oberbürgermeister Achim Exner. Wir haben ihn in seinem Rathaus in Biebrich besucht und gefragt, was ihn dazu bewogen hat, diese Schirmherrschaft zu übernehmen.
Ach, das war eigentlich ganz einfach, weil ich kenne die Veranstalter seit vielen, vielen Jahren und habe vor mittlerweile fast 30 Jahren, als das Mahnmal in der Bahnhofstraße gestaltet wurde, dafür gesorgt, dass das auch möglich war und habe in der Zeit auch viel mit den Vertretern der Sinti- und Roma-Union diskutiert, zusammengearbeitet und letztlich das dann auch realisiert. Es war klar, dass ich die Bitte um eine Schirmherrschaft auch gerne übernommen habe.
Welche Aufgaben hat denn eigentlich ein Schirmherr?
Ja, eigentlich einen Schirm über eine Veranstaltungsreihe zu halten, also das nichts, also genau genommen ist er ist ein Repräsentant und im günstigsten Falle schmückt er eine solche Veranstaltung.
Was verbindet dich denn mit den Sinti in Wiesbaden?
Also ehrlich gesagt in erster Linie die Musik. In meiner Nachbarschaft in der Ludwigstraße, in der auch Sinti leben, die früher ein Fuhrgeschäft haben, heute Taxi fahren, spielte immer ein Musiker mit dem Spitznamen Hoyo und dem eigentlichen Namen Silvester Lampert, der als junger Mann, Bäckerlehrling, ja, von den Nazis aus der Bäckerei mit seiner Bäckereikleidung abgeholt wurde und dann auch ins KZ kam. Dort hat man an ihm Fleckfieber-Experimente gemacht. Also hat er eine schreckliche Zeit erlebt, aber er hat es überlebt. Und der größte Teil seiner Familie halt nicht. Und durch diese persönlichen Begegnungen und meiner Möglichkeit, bei verschiedenen Veranstaltungen dann auch Sinti und Roma Musiker zu engagieren und um uns mit ihrer Kultur vertraut zu machen, das hat mich beeindruckt und begeistert. Und ich habe auch um die 90er Jahre herum dann die in Wiesbaden lebenden Sinti und Roma zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Ja, das war für die was völlig Neues. Aber sie sind ein Teil unserer Stadtgesellschaft. Sie gehören genauso dazu wie alle anderen auch.
Solche Wertschätzung hatten Sie sehr selten erfahren, wenn nicht nie.
Ja, in der Geschichte haben sie viel durchleiden müssen, insbesondere in der Zeit des sogenannten Dritten Reichs. Wobei die Vorgänger schon in der Weimarer Republik wurden ja die ersten, Zigeunerlisten angefertigt, auf die dann die Nazis zurückgreifen konnten. Und deshalb auch wussten wir, wo, wie, wann lebt. Und das ging ja noch bis weit in die 50er und 60er Jahre hinein, weil auch offizielle Dokumente der Bundesregierung oder des Bundeskriminalamts immer noch diese Vorurteile weiter gepflegt haben. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen gebessert, aber ich denke, dass in der heutigen Zeit, insbesondere nach diesen rassistischen Ausfällen überall in dieser Republik, ja nicht nur im Osten unseres Landes, ist es wichtiger denn je zu sagen, auch Sinti und Roma gehören zu uns. Und die Sinti sowieso, die leben seit über mehreren Jahrhunderten bei uns, sind zum großen Teil fast alle sesshaft, zahlen ihre Steuern wie jeder andere auch. Und die romantischen Vorstellungen von Zigeunern, naja, das hat man noch in der Musik und bei Schnitzeln oder was weiß ich wo. Wobei mir die auch gesagt haben, sie haben auch gar kein Problem, wenn man sie Zigeuner nennt. Ja, wenn es nicht als abwertend gemeint ist. Ja. Also Sinti, Roma, Gypsy. Und das Hübsche ist in dem Büro, wo wir gerade das Interview machen, wenn man da ans Schaufenster guckt, da unten hängt ein Schild. Da steht Sinti und Roma Union. Den habe ich nämlich, als sie verzweifelt nach irgendwelchen Geschäftsräumen gesucht haben, gesagt, ihr könnt hier meins mitnutzen. Die sind ein paar Mal abgerissen worden, aber ich habe sie mir wieder hingeklebt.
Es gibt in der Bahnhofstraße ein Denkmal, ein Mahnmal, das an die Deportation der Sinti erinnern soll. Mhm. Vom 8. März 1943 sind über 100 Leute deportiert worden.
Ja, von der Rampe am Bahnhof, ja.
Ja, und dass es dieses Denkmal gibt dort in der Bahnhofstraße, das ist dir zu verdanken.
Nein, eigentlich ist es denjenigen, die die Idee dazu hatten, zu verdanken. Es waren Sinti und Roma, die bei mir und bei der Kulturdezernentin Margarete Goldmann mit dieser Überlegung kamen und auch gleich eine Lösung hatten, nämlich zu sagen, nicht irgendein Künstler, sondern ein Sinti, eine Werkstatt.
Genau, das waren Josef und Eugen Reinhardt.
Richtig. Und ich finde das auch sehr, sehr gelungen. Und was ich auch eigentlich angenehm empfinde, es ist ja mitten in der Stadt, was man sonst häufig erlebt, dass es beschmiert, zerstört oder sonst was ist, das ist in all den Jahren, das ist ja jetzt fast 30 Jahre her, so gut wie nie passiert.
Aber es war gar nicht so einfach, dieses Denkmal da aufzustellen. Erzähl doch mal bitte die Geschichte.
Naja, es gab eine lange Diskussion im Stadtparlament darüber, ob man für jede Verfolgergruppe ein eigenes Mahnmal machen soll, aber nicht für alle gemeinsam eins. Und das ist sicherlich auch eine Überlegung wert, aber in aller Regel sind die Mahnmale ja gewidmet der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Und Sinti und Roma und andere haben selten eine Erwähnung gefunden. Aber wir haben gesagt, wir machen das eine und das andere. Und in Berlin ist es ja mittlerweile genauso. Auch da hat die Sinti und Roma nach vielen, vielen Jahren auch ihr eigenes Mahnmal. Und das ist schon in Ordnung, weil man muss sich mit der Vergangenheit des deutschen Volkes und seiner Regierungen nicht nur auseinandersetzen, sondern man muss auch aus dieser Geschichte lernen für die Zukunft. Heute wichtiger denn je.
Die Ausgrenzung der Sinti und Roma war ja nach dem Krieg nicht beendet. Wie war das denn in Wiesbaden?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil, sagen wir mal, in den 50er und 60er Jahren, also was ich da miterlebt habe, da war das außerhalb jeder Wahrnehmung, weil in den Schulen, als ich zur Schule ging und noch viele Jahre danach, die Zeit des Dritten Reiches in der Regel gar nicht behandelt wurde. Also bei uns in der Schule fing der Geschichtsunterricht, wenn es gut war, haben wir noch die Weimarer Republik mitgekriegt, aber meistens noch nicht mal die. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass natürlich die Lehrer, die in den 50er Jahren in den Schulen Lehrer waren, die waren es auch zwischen 33 und 45. Und da hat man sich so mit der eigenen Vergangenheit besser nicht auseinandergesetzt. Und deswegen war das eigentlich überhaupt kein Thema.
Und wann hast du Sinti kennengelernt, als du Sozialdezernent warst?
Nein, schon sehr viel früher, Anfang der 70er Jahre. Und auch da über die Musik. Und deren Repräsentanten, wir haben dann Zugang zu dem Django Reinhardt oder Schnuck Schnuck Reinhardt und alles nur tolle Musiker, die auch häufig hier in Wiesbaden gespielt haben, die wir auch bewusst engagiert haben, um aus dieser romantischen Beschreibung vom Zigeunerbaron angefangen oder sonst wohin, auf die Realität hinzuweisen. Und dann halt durch meine persönlichen Begegnungen. Und dann habe ich mir auch ihre Geschichten erzählen lassen. Ja, die waren ja. Und also keinen gefunden, der in besonderer Weise nachtragend war, sondern die gesagt haben, ihr seid eine andere Generation. Und wir sind froh, dass wir jetzt wieder leben können. Und genau genommen schwierig ist es eigentlich erst jetzt wieder geworden. Mhm. Nicht auch durch die Verfolgung in den östlichen Staaten, ja, wo es dann auch wieder Fluchtbewegungen gibt.
Ja, da sind wir beim interessanten Punkt, nämlich wie darf, muss denn heute über Sinti und Roma gesprochen werden? Also ich will auf Thema Political Correctness, Tabuisierung. Was sagst du denn dazu?
Weil man spricht über die wie über Hamburger, Bayern, Hessen oder Pfälzer. Das sind auch alles Hessen, Pfälzer, Hamburger.
Ja, nehmen wir mal die Roma, die aus Rumänien kommen und in Duisburg leben. Dazu gibt es ja viel zu sagen, aber man traut sich gar nicht. Das Thema ist tabuisiert. Man will den Sinti und Roma nichts Böses und deswegen schweigt man stille. Ist das richtig oder nicht richtig?
Naja, das ist auch, sagen wir mal, auch bei den Organisationen der Sinti, sage ich ja bewusst nur der Sinti, weil auch die Sinti selber auch da eine Differenz zu den Roma haben, insbesondere denen aus den osteuropäischen Ländern, weil sie sagen, wir sind schon seit Jahrhunderten in Deutschland und nicht erst jetzt hierher gekommen. Und sie sind genau genommen von dem Ursprung her, wo sie herkommen, ist das schon eigentlich die gleiche Kultur, wobei die Roma stärker auch im Osten gelebt haben und auch stärker, wenn man so will, ein fahrendes Volk. Ja, aber wir haben jede Menge fahrendes Volk. Ja. Wenn ich mir die Holländer betrachte, die permanent in der Ferienzeit mit den Wohnwagen durch Deutschland
fahren. Ja, temporär fahrendes Volk.
Temporär fahrendes Volk. Nein, also ich begegne jedem Menschen, der bei uns lebt und sich anständig in die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft lebt, jeden gleich. Egal, ob er Christ, Jude, katholisch, evangelisch, freikirchlich oder gar nichts. Der Mensch ist ein Mittelpunkt. Und Sinti und Roma sind genauso Menschen wie du und ich.
Es gibt ein Zitat von Adam Strauss, das ich mal hier zitieren will, im Katalog. Adam Strauss ist der Herausgeber dieses Katalogs. Wenn die Rede von Sinti und Roma und Armutsflüchtlingen ist, werden die gleichen Bilder, also er meint die immer gleichen Bilder zur Unziviliertheit, Kriminalität und Nomadentum transportiert, weil diese Zigeunerbilder in Anführungsstrichen noch immer in den Köpfen der meisten Menschen stecken. Das Festhalten an diesen Fantasiebildern entmenschlicht die Angehörigen eines ganzen Volkes und macht sie zu Menschen zweiter oder dritter Klasse. Dies zu verändern, ist eine große Aufgabe.
Ja, die kann nur in der Schule beginnen. Wenn nicht im Elternhaus, in der Schule. Und ich hatte ja eingangs schon darauf aufmerksam gemacht, dass es auch noch Expertisen aus dem Bundeskriminalamt gab, bis in die 50er, 60er Jahre, wo davor gewarnt wurde, Kriminelle und was weiß ich was. Das hat sich gewaltig geändert. Aber das Problem war, dass in den 50er Jahren ja eigentlich alle Lehrer, Polizisten, Anwälte, Richter zum großen Teil ihren Beruf auch unter den Nationalsozialisten ausgeübt haben. Und man wird nicht von heute auf morgen aus dem Nationalsozialist ein lupenreiner Demokrat. Und ich glaube, dass der Weg, das über die Schulen zu machen, ja auch aufgegriffen worden ist durch die hessische Landesregierung, die jetzige hessische Landesregierung, die mit dem Landesverband der Sinti und Roma einen Staatsvertrag abgeschlossen hat mit einer und vorgestellt haben, eine Lehrerhandreichung, so ist der Terminus Technicus, Sinti und Roma in Deutschland. Und die Rolle des Antiziganismus, das haben die hessischen Schulen angefangen, von ganz oben vom Kultusminister bis in die Schulen hinein. Und das ist ein großer Schritt, finde ich. dass dieser Staatsvertrag zustande kam. Deswegen sehe ich eigentlich einigermaßen hoffnungsvoll in die Zukunft.
Schön, dass du die Schulen erwähnst. Das leitet nämlich über zu dem zweiten Teil unserer Sendung. Denn es geht darum, dass es bei der Ausstellung über den Antiziganismus Schülerguides gegeben hat, die wiederum Schüler durch die Ausstellung geführt haben und was die erfahren haben dabei und wie sie überhaupt dazu gekommen sind und wie sie sich darauf vorbereitet haben, das erfahren wir jetzt gleich. Vorher aber kleine Pause mit Musik und natürlich von dem Großmeister Django Reinhardt. Django Reinhardt und Nuage, das Stück, mit dem ihm der Durchbruch zum Star gelang. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir hören jetzt drei Schülern zu, die im Juni während der Ausstellung im Stadtmuseum mit dem Titel »Der Weg der Sinti und Roma« als Schülerguides fungierten. Melina, Niklas und Daniel vom Campus Klarental berichten von ihren Erfahrungen, ergänzt von ihrer Lehrerin Signe Ross.
Ich bin Milena und 15 Jahre alt. Wir hatten ein Projekt über die NS-Zeit und unsere Lehrerin kam auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir Schülerguiden Schüler mitmachen wollen, weil unsere Schule das erste Mal mitgemacht hat.
Und ihr wusstet, worum es geht? Ihr wusstet das Thema?
Das haben wir dann über die Frau Ross erfahren und das Thema hatten wir in der Schule aber noch nicht. Dann haben wir das Stadtmuseum Sam besucht und haben dort an einer vierstündigen Präsentation, also zugehört, eine vierstündige Präsentation. Und das war dann wie unsere Ausbildung. Und danach haben wir eine Präsentation für unsere Klasse und unseren Jahrgang halt vorbereitet. Wir haben ein Heft bekommen von dem Museum und da haben wir uns die Informationen rausgesammelt und halt mitgeschrieben bei der Präsentation. Das Hauptthema war Sinti und Roma. Und wie die halt nach Europa kam. Und ja.
Also das Thema Sinti und Roma im Lauf der Jahrhunderte. Damit hattet ihr noch nie etwas zu tun vorher. Oder habt ihr schon das eine oder andere davon gehört, wie es denen ergangen ist?
Ich bin Niklas, bin 16 Jahre alt. Und ja, wir wussten noch nichts wirklich über Sinti und Roma. Das war jetzt eigentlich unsere erste Erfahrung damit. Und da waren wir dann, vierstündige Tour hatten wir dann da. Und haben dann auch ganz viele Informationen gesammelt, weil wir dann auch selbst vor unserer Klasse dann präsentieren sollten. Und ja, dann standen ja auch so Art große Plakate, wo so einzelne Themen darüber noch drauf standen. Die haben wir halt auch genutzt, als wir dann präsentiert haben. Und ja, ein paar unserer Schüler haben sich halt dafür sehr interessiert. Nur die anderen, die waren dann halt auch ja, etwas unruhig. Die haben sich wahrscheinlich nicht so wirklich dafür interessiert.
Welche Themen sind das denn gewesen? Fragen wir mal Daniel.
Ich bin 15 Jahre alt. Und zwar, also die Sinti und Roma wurden halt sozusagen seit 800 Jahren gibt es die und die wurden halt unterdrückt von den Nazis und dann auch ausgegrenzt und später auch meistens war es der Fall, dass die deportiert wurden oder halt ermordet. Und wir haben uns einfach für dieses Thema auch entschieden, weil wir einfach den Mitschülern zeigen wollten, wie das früher war und damit sie auch, weil die meisten Schüler nicht wussten oder wir das Thema halt dann noch nicht übernommen haben in die NS-Zeit, wollten wir ihnen halt so eine Einführung da reingeben und ihnen zeigen, wie das für die Sinti und Roma war, wie die gelebt haben und so. Und damit halt unsere Klassenkameraden auch sehen, dass das für die eine schlechte Zeit war. Und jetzt hier in Wiesbaden gibt es ja auch so Stellen, wo, also Gedenkstellen, wo an die gedacht wird und so.
Milena, was hat dich denn am meisten beeindruckt?
Also ich fand das nicht gut, dass die halt so ausgegrenzt wurden, weil es sind alles nur Menschen und sowas sollte auf gar keinen Fall wieder passieren und auch in Schulbüchern mehr darüber geschrieben werden, damit auch alle Schüler wissen, dass das keine gute Zeit war. Und beeindruckend fand ich es halt, dass die Menschen trotzdem, also Sinti und Roma, trotzdem zusammengehalten haben, obwohl sie ausgegrenzt wurden.
Also ich finde, weil ich glaube, bei jedem Schulen in der 9. Klasse das Thema Nationalsozialismus drankommt, vielleicht auch jetzt mal das Thema Sinti und Roma auch vielleicht dabei sein sollte, weil eigentlich nicht wirklich, glaube ich, jetzt jeder weiß, was oder wer halt die Sinti und Roma waren.
Wisst ihr auch oder habt ihr euch auch damit befasst, wie es den Leuten heute geht?
Ja, also heute ist das jetzt generell eigentlich immer noch genauso. Die werden halt einfach immer noch irgendwie einfach abgestoßen von den anderen, obwohl die anderen noch nicht mal halt wissen, was an denen jetzt eigentlich so wirklich falsch ist. Die werden halt einfach, ja, Roma oder Sinti, ja, gleich schlecht behandelt und einfach...
Ich finde es halt auch nicht gut, dass sie immer noch ausgestoßen werden, weil man sollte jetzt nach der NS-Zeit gelernt haben, dass man das nicht so machen sollte und dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder Mensch gleich behandelt werden sollte, auch Sinti und Roma.
Stellt euch doch mal vor, ihr würdet jetzt einen Sinto oder eine Sintessa, also Angehörige der Sinti beispielsweise, kennenlernen. Würdet ihr denen gerne mal eine Frage stellen?
Natürlich, also ich würde auch ganz normal mit denen umgehen wie mit jedem anderen Menschen. Also sie könnten genauso meine Freundin oder Freund sein wie jeder andere Mensch.
Ja, ich finde das auch so. Also man muss nicht gleich jeden Menschen schlecht finden oder schlecht behandeln, nur weil er eine andere Religion ist. Und ich würde natürlich mich mit diesen Leuten auch mal unterhalten und so. Weil es für mich wichtig ist, einfach Leute kennenzulernen, sie persönlich einzuschätzen, wie sie sind. Und das ist einfach das, was mich begeistert und das würde mich auch freuen.
Die Sinti und Roma haben ja auch eine eigene Kultur. Würdet ihr darüber auch gerne mal was erfahren?
Also ich generell würde mich da schon interessieren, was die für so eine Kultur da haben und würde dann auch gerne viel darüber wissen.
Ja, ich schließe mich da an, weil... Also mich begeistert das generell dann auch, weil ich dann wieder Erfahrung sammle und einfach es wichtig ist, über andere Leute auch die Kultur zu wissen, wie sie leben und so. Und das finde ich einfach nur toll, ja.
Ich persönlich bin offen für jede Kultur. Also ich würde sie auch gerne kennenlernen und würde mich vielleicht sogar ein bisschen mit den Leuten mehr ins Tiefere gehen und auch mal selber ausprobieren, so wie sie so dort leben oder was sie in der Kultur feiern oder so.
Schüler führen Schüler durch die Ausstellung. Das war ein Projekt Ihrer Schule. Wie bewerten Sie das im Nachhinein? Wie hat das geklappt? Würden Sie das so beibehalten? Würden Sie das ändern? Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, also ich bin Signe Ross vom Campus Klarental. Ich bin hier Lehrerin. Also die Schüler waren am Anfang ein bisschen scheu vielleicht. Die haben sich nicht so vorstellen können, durch eine Ausstellung zu führen, waren danach aber sehr stolz, dass sie das gemacht haben. Sie haben auch ein Zertifikat bekommen. Und wir sind mit dem Museum insofern verblieben, dass wir sehr gerne sowas weiterführen wollen. Und das Stadtmuseum ist, glaube ich, auch daran interessiert, solche Ausstellungen weiter mit Schülern zu machen, beziehungsweise die Schüler führen zu lassen. Und ich finde, das ist sehr nachhaltig, weil wenn Kinder und Jugendliche von Gleichaltrigen geführt werden durch Ausstellungen oder unterrichtet werden oder informiert werden, ist das manchmal effektvoller, als wenn Erwachsene vor ihnen stehen und das machen. Die Kinder und Jugendlichen hören noch mal anders zu.
Wird das Thema Sinti und Roma eigentlich routinemäßig in den Schulen bearbeitet?
Ich finde das sehr wichtig, dass zum Beispiel auch zu den Sinti und Roma etwas gesagt wird, was meiner Meinung nach, wenn ich das überschaue, in den Schulbüchern nicht so vorgestellt wird, diese Thematik. Und die Schüler haben ja jetzt auch gesagt, sie selber wussten sehr, sehr wenig über Sinti und Roma und auch eigentlich nichts über die Verfolgung der Sinti und Roma während der NS-Zeit.
Nun gibt es ja Schulmaterialien herausgegeben von dem Verband Sinti und Roma. Können Sie sich vorstellen, damit zu arbeiten?
Also ich persönlich auf jeden Fall. Ich werde mich auch an die entsprechenden Stellen wenden. Das ist für mich jetzt auch neu gewesen. Also auch für mich, die ja schon eine gewisse Vorbildung hatte, war es, wie gesagt, immer noch zu wenig. Und ich habe jetzt sehr viel durch die Ausstellung gelernt. Und für mich ist eben auch wichtig, auf diese Institution zuzugehen. Und wir werden uns definitiv für unsere Schule da Material besorgen. Wenn wir in unserer Projektphase sozusagen, in unserem Projektunterricht über mehrere Wochen hinweg über die nationalsozialistische Zeit forschen, über die NS-Zeit, dann ist es so, dass immer Kleingruppen von Schülern sich finden, 3 bis 4 Schüler, die sich selbstständig ein Thema auswählen. Und das bearbeiten sie dann. Und am Ende gibt es eine große Präsentation, wo alle Schüler alle ihre Projekte vorstellen. Wir laden dann Gäste ein und es ist eine Tradition sozusagen bei uns an der Schule. Ich könnte mir jetzt nach dieser Ausstellung vorstellen, dass wir zum Beispiel fest Schülergruppen ansprechen, die sich ganz konkret mit dieser Thematik beschäftigen, so wie wir es auch schon vor ein paar Jahren gemacht haben mit den Stolpersteinen. Wir haben jedes Jahr 3, 4 Schüler, die sich mit der Thematik Stolpersteine beschäftigt. Und daraus ist ja auch unsere Stolperstein-App erwachsen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt Kontakt aufnehmen, zum Beispiel mit der Sinti-Union in Wiesbaden oder mit dem Verband der Sinti und Roma in Hessen, dass man da gute Projekte draus machen kann im Rahmen zum Beispiel unseres NS-Projekts im Jahrgang 9.
Wird es denn auch darum gehen, wie die Situation der Sinti und Roma heute aussieht? Oder ist das nur historisch
gemeint? Also auf jeden Fall, weil also worum es ja geht, das steckt ja dahinter. Wie kann man Kinder und Jugendliche für die Demokratiebildung interessieren? Und was können wir tun, um zu schauen, dass man niemanden ausgrenzt, dass man friedlich miteinander lebt und vor allem, dass man überhaupt eine Haltung hat, egal zu welchem Thema. Man muss eine Haltung haben. Und dazu gehört zum Beispiel auch zu den Sinti und Roman und ihrer Lebensumstände in der heutigen Zeit eine Haltung zu haben, weil das ist ja zur Zeit auch sehr aktuell, wenn wir uns jetzt bestimmte deutsche Großstädte angucken, was passiert da, wie wird mit Sinti oder Roma dann in dem Falle umgegangen, wie reagiert die Bevölkerung, was erlauben sich manche Leute auszusprechen oder auch leider vorher zu denken. Da muss man so früh wie möglich anfangen und natürlich in der Schule anfangen und gerne auch in jüngeren Jahrgängen und vielleicht nicht erst in Jahrgang 9.
Soweit Signe Ross, Lehrerin im Campus Clarenthal. Die integrierte Gesamtschule hat übrigens gerade ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Glückwunsch! Wenn Sie das nächste Musikstück hören, ein Liebeslied vom Ziegeli Winter Quartett, dann achten Sie doch mal auf die Geige. Die wird gespielt von Ricardo Lenzi Laubinger, den Sie im Anschluss kennenlernen werden. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Sinti und Roma. Um alles haben sie kämpfen müssen. Erst 1982 hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die Vernichtung der Sinti und Roma in der Nazizeit als Völkermord anerkannt. Erst in den 90er Jahren erhielten Opfer Beihilfen für das erlittene Unrecht. Erst 1998 wurden sie, neben Sorben, Friesen und Dänen, als nationale Minderheit anerkannt. Mit der rechtlichen Umsetzung dauerte es allerdings. Und erst 2017 kam es zu einem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Sinti und Roma über eine künftige Zusammenarbeit. Ricardo Lenzi Laubinger ist der Vorsitzende der Sinti-Union Hessen. An ihn die Frage, hat er eigentlich in Wiesbaden jemals Unterstützung erfahren?
Es gab Unterstützer, aber namentlich muss ich sagen, ist es immer wieder in Wiesbaden, bei den Nicht-Sinti natürlich, Herr Achim Exner gewesen.
Bei den Politikern?
Bei den Politikern, ja.
Betrifft die Politiker, ja.
Achim Exner spricht von meinen Freunden, den Zigeunern. Ja? Und ich mag ihn einfach, weil er immer ein ehrlicher Mann war. Ich lobe jetzt mal unseren ehemaligen Oberbürgermeister, der Herr Exner. Sein Wort war die Wahrheit. Wenn ihm das nicht gepasst hat, hat er es gesagt. Da hat man drüber diskutiert und die Sache war aus der Welt geschafft. Ja? Das vermisse ich heute in der Stadtverwaltung Wiesbaden sehr.
Ja. Und so unter der Bevölkerung?
Unter der Bevölkerung, das war geteilt. Ja. Ich muss dazu sagen, sehr, sehr viele Menschen können nichts dafür. Sie wissen nichts darüber, denn das Schicksal der Juden war immer öffentlich und publik gemacht. Das der Sinti hat man von Anfang an verheimlicht. Meine Mutter zum Beispiel war in vielen Konzentrationslagern, hat alle Menschen verloren. Sie war die einzige Überlebende der ganzen Verwandtschaft. Und sie war die älteste der Geschwister. Sie war 14, als sie entführt wurde, verschleppt wurde nach Polen. Und das wurde alles verheimlicht, auch mit Plan, geplant verheimlicht. Deswegen hat sich das geteilt. Es gab sehr viele Nicht-Sinti, heute noch, die sagen, das stimmt ja gar nicht. Das waren ja nur die Juden. Nein, es waren nicht nur die Juden. Rassisch verfolgt waren die Juden, die Sinti und die Roma. Und es gab noch viele andere Gruppen, die auch verfolgt wurden. Zeugen Jehova, Homosexuelle, alles Mögliche wurde verfolgt und ermordet. Ja? Aber die Sinti hat man planmäßig verheimlicht. Aber es kommt heute noch vor, dass viele Leute kommen und sagen, Herr Laubinge, das wussten wir nicht. Und ich glaube es Ihnen auch. Ja? Weil wenn Sie die Geschichte zurückverfolgen, die ganzen Berichterstattungen bis in die 90er Jahre, da wurden die Sinti nie erwähnt und ist ja heute noch so. Ich habe vorgestern gerade wieder eine Sendung im Fernsehen gesehen, da wurde über die Opfer berichtet, über alle Opfer, aber Sinti und Roma wurden nicht genannt. Entweder wissen es die Leute nicht oder sie wollen es nicht wissen.
Lassen Sie uns doch bitte mal zu dem Status quo kommen, jetzt hier und heute. Wie sieht denn das Leben der Sinti in Wiesbaden heute aus?
In Wiesbaden ist es so, dass sehr viele Sinti sich nicht als Sinti outen. Geoutet
sind... Wie viel gibt es denn? Also können Sie uns eine Vorstellung davon geben?
Ja,
also
ich kann Ihnen keine ganz genaue Zahl nennen, aber es geoutet sind ungefähr 60 Familien. Es leben aber Sinti in Wiesbaden, die sich nicht outen als Sinti, weil sie viele Nachteile dadurch hätten oder befürchten. Ja? Deswegen, sie haben oft Probleme, dann kommen sie zu uns. Aber sie sagen auch, bitte keinen Namen nennen. Sie werden gleich sehen, ich habe Ihnen das hier hingelegt, nur einige Auszüge von Fällen, die wir im Jahr bearbeitet haben. Dort sind mehrere dabei, wo kein Name dabei steht, weil die Leute es nicht möchten. Und ich muss ehrlich sagen, leider Gottes ist es gut so, ist es richtig so. Wir werden oft benachteiligt.
Von wem?
Von allen möglichen Leuten. Ich kann Ihnen ein ganz kurzes Beispiel geben. Ich werde keine Namen nennen. Es gibt hier in Wiesbaden ein Gymnasium. Dort geht ein Sinto in die Schule, hat in dem ist also von der Hauptschule in nein von der Grundschule ins Gymnasium gekommen, hat eine ganz tolle Lehrerin bekommen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, tolle Noten, alles wunderbar. Und dann geht sein Vater hin und hält in dieser Schule einen Vortrag über die Verfolgung der Sinti. Es wurde bekannt, sein Sohn ist ein Sinto. Er hatte plötzlich nur noch schlechte Noten. Die Lehrerin empfahl sogar, die Schule zu wechseln. Der Vater hat seinen Sohn prüfen lassen. Die Prüfung ergab, er ist absolut geeignet für das Gymnasium. Dann kam das Sommerfest der Schule. Der Vater, die Mutter, die Kinder gehen hin. Ein anderer Lehrer stellt sich neben ihm und sagt, ich darf Ihnen einen Rat geben, aber sagen Sie es bitte nicht weiter, dass ich es gesagt habe. Wenn er die Klasse wechselt, hat er alle Probleme los. Die Klasse wurde gewechselt und alles war wieder wie vorher. Gute Noten, gut angesehen, alles macht Spaß. Jetzt darf ich Sie fragen, was glauben Sie, wo es dran gelegen hat? An einer einzigen Lehrerin.
Wie ist es denn möglich, dass es solche Vorfälle in Wiesbadener Schulen noch gibt? Oder einer Schule oder sind das etwa mehrere Schulen?
Das kommt nicht in allen Schulen vor. Ich will auch nicht alle Lehrkräfte hier beschuldigen, sondern es sind einzelne Lehrkräfte, einzelne Schüler, einzelne Eltern, die eben noch diese Einstellung haben. Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, das ist zwar jetzt schon Jahrzehnte her, aber es hat sich nichts geändert. Als ich in die Schule war, sind oft Eltern gekommen und haben gesagt, wir möchten bei Wandertagen, bei irgendwelchen Festen, wir möchten nicht, dass der Zigeuner dabei ist. Und ich war dann auch nicht dabei, weil meine Eltern gesagt haben, da gehst du nicht hin, wenn die dich nicht wollen. Heute würden wir anders reagieren.
Heute haben Sie mehr Selbstbewusstsein.
Ja, wir haben mehr Selbstbewusstsein. Wir wissen, wissen Sie, es ist ja so, viele Leute denken, wir sind aus irgendeinem Land hierher gekommen und sind jetzt hier als Flüchtlinge. Es kommen sehr viele Roma, aber die Sinti sind seit fast 700 Jahren in Deutschland und wir sind Deutsche. Mit allen Pflichten, aber auch mit allen Rechten. Und das muss man eben durchsetzen. Das weiß mancher Polizist auch nicht. Ja? Ich habe in der Zwischenzeit einige Polizisten als Freunde, weil sie lernen einen kennen, sie lernen, wer ist das, wer sind diese Leute und sind dann ganz anders eingestellt. Aber als erstes denken sie auch, sie kommen irgendwo her, stellen hier, was weiß ich, welche Anträge und ja, sie benehmen sich nicht richtig. Leider Gottes muss ich sagen, das kommt vor, das gibt es. Wir haben jetzt eine sehr starke Zuwanderung der Roma. Ich bin auch für manches nicht, was da geschieht, aber es sind Menschen, die flüchten. Die haben ihren Grund zu flüchten. Und egal, wer hierher kommt, egal, wer es ist, er soll sich hier benehmen, nach deutschem Recht leben, so wie wir sind, die es auch tun.
Gibt es in Wiesbaden auch eine Roma-Minderheit?
Es gibt in Wiesbaden eine Roma-Minderheit, aber es ist schwierig, denn die Roma sprechen oftmals nicht Deutsch und wir haben keine gemeinsame Sprache, wie die vielen Leute, die meisten Leute denken. Roma sprechen eine andere Sprache als wir. Und wir werden auch oftmals von den Roma nicht richtig anerkannt, weil wir sagen, wir sind ja Deutsche, seit Jahrhunderten. Ja? Sinti wurden das erste Mal 1407 amtlich erwähnt, aber sie müssen ja schon früher da gewesen sein. Damals wurden sie erwähnt, weil sie tapfere Soldaten waren und da sind sie gelobt worden. Sie haben für Deutschland gekämpft. Das tun sie schon immer.
Nochmal zurück zu dem Leben der Sinti in Wiesbaden. Ja. Welche Berufe haben die? Was machen die? Sie sind ja früher Scherenschleifer gewesen, ja. Also fahrendes Volk.
Ja.
Und Musiker,
ja.
Was sind sie noch gewesen? Fällt mir gerade nicht ein. Also wie sieht das heute aus?
Also es ist so, dass die meisten Leute ganz normal arbeiten oder selbstständig sind, zum Beispiel Speditionen. Ja? Ich kenne einige, die Speditionen haben, auch in meiner eigenen Verwandtschaft, große Betriebe sogar. Aber die meisten gehen arbeiten, ganz normal als Angestellte. Bei denen ist aber zu 99% so, dass die Firma nicht weiß, dass es sich um Sinti handelt. Leider Gottes sind die Sinti dazu gezwungen, das zu verheimlichen. Und ja, ich muss leider sagen, man erfindet dann auch Sachen, indem man sagt, ja, mein Urgroßvater kam da und daher, deshalb bin ich etwas dunkel geraten. Ja. Und sie ersparen sich dadurch große Probleme. Ja.
Sinti haben ja auch ihre eigene Kultur. Kann die Kultur noch ausgelebt werden?
Ja, wir versuchen alles, das beizubehalten, was sehr schwierig ist, weil es gibt ja viele, viele andere Gruppen, die ihre eigene Kultur leben. Sie werden unterstützt. Leider Gottes muss ich sagen, speziell in Wiesbaden, wir bekommen keinerlei Unterstützung von der Stadt Wiesbaden, überhaupt nicht. Wir haben unsere Sitten, unsere Gebräuche. Natürlich hat sich das mit den Jahrhunderten auch etwas verändert, das ist ganz klar, ja. Aber wir haben unsere Gesetze auch, eigene Gesetze, die müssen eingehalten werden. Und aber wie gesagt, es ist sehr schwierig. Wir können zum Beispiel, wir hatten einmal ein Festival gemacht in Mainz-Kastell. Sie wissen es vielleicht, ja. Es war ganz toll, es ist ganz toll angekommen. Ganz
aber
toll.
Leider war das einmalig, ja. Das machen wir nicht wieder, oder?
Das sollte eigentlich jedes Jahr geschehen. Die Stadt Mainz hat uns unterstützt. Die Stadt Mainz hat uns, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1.750 Euro gegeben. Wir haben dann in Kastell dieses Anwesen dort gemietet. Und es war ganz toll, aber leider hatten wir keine Unterstützung der Stadt Wiesbaden. Die Stadt Mainz und Kastell hat uns geholfen. Ansonsten niemand. Wir haben also sehr viel Geld draufgelegt und konnten es nicht nochmal machen.
Also die Botschaft haben Sie uns mitgeteilt, dass Sie keine Unterstützung von der Stadt bekommen. Aber nochmal zurück zu der Kultur. Wir wissen nichts über die Kultur der Sinti.
Ja.
Können Sie uns etwas dazu sagen?
Natürlich, ich kann Ihnen
Beispiele.
Ich kann Ihnen ein bisschen was nennen. Ich darf leider nicht alles nennen, ja, aber
das ist geheim.
So, es ist nicht geheim, aber Die Sinti haben das so eingeführt, dass man nicht alles sagen darf, weil es schon einmal gegen unser Volk verwendet wurde. Ja? Aber ich kann ein paar Beispiele nehmen. Zum Beispiel, Sinti dürfen kein Pferdefleisch essen. Da achtet man drauf. Sinti dürfen manche Berufe nicht ausüben. Das ist ganz wichtig. Ja? Ich will jetzt kein Beispiel nennen. Aber es gibt solche Berufe, die wir nicht ausüben dürfen. Sinti sollen nach außen hin Sinto sein, aber sie sollen sich nicht ausliefern. Ja? Und dennoch, man muss ein Ehrenmann sein. Ein Mann, ein Wort. Ja? Und man versucht das auch immer noch so zu handhaben. Ich bin auch so erzogen worden. Mein Vater hat gesagt, du kannst 100 Verträge unterschreiben. Mein Vater war ja 1907. Ist nicht wichtig, aber wenn du was sagst, dann stimmt's. Und ich finde es wichtig. Ich finde es sehr wichtig. Es gibt natürlich noch ganz andere Gesetze, die kann ich aber nicht nennen.
Das, was Sie gerade gesagt haben, das sind die Gesetze der Sinti.
Ja.
Ja? Ja. Also natürlich befolgen Sie als Deutscher die deutschen Gesetze, das
natürlich.
Ist klar. Aber Sie haben Ihre eigenen, das sind so, sagen wir, moralische Gesetze, könnte man das so nennen?
Das sind moralische, alles weg. Alle in eine Reihe durch moralische Gesetze, ganz klar. Dennoch, ich möchte noch mal betonen, wir sind Deutsche, wir befolgen die deutschen Gesetze. Natürlich gibt es bei uns auch Leute, die das nicht tun, die werden bestraft, das ist richtig so. Aber was sie bei uns nicht finden werden, das wäre nämlich dann bei uns eine Katastrophe, wenn sich jemand an einem Kind vergeht, ein Kind misshandelt oder eine Vergewaltigung begeht, der würde von uns auch noch einmal bestraft werden. Und jetzt tue ich etwas, was ich eigentlich nicht darf. Ich sage Ihnen, wie er bestraft würde. Niemals. Es kommt jetzt jemand, es stellt fest, das deutsche Gericht stellt fest, er hat sich an einem Kind vergangen. Niemand würde sich mehr mit ihm unterhalten, sich auf einen Stuhl setzen, auf dem er jemals gesessen hat, ihm die Hand geben, mit ihm sprechen, ihn ansehen. Er wäre für den Rest seines Lebens alleine. Man würde nicht einmal mehr seinen Namen aussprechen.
Also eine soziale Ächtung ausgestoßen aus der Gemeinschaft.
Ja. Bis in seinen Tod.
Und diese Gesetze der Sinti, die werden in den Familien weitergegeben?
Ja.
Mündlich?
Ja, das geschieht alles mündlich, wie seit Jahrhunderten schon. Es ist bei uns so, man braucht kein Richter sein, der älteste Mann hat das Sagen. Wenn er ein Ehrenmann war sein Leben lang. Und er braucht eigentlich nur nicken und dann weiß jeder Bescheid. Man hält sich daran, man führt sich nach. Und wer es nicht tut, der muss eben damit leben, dass man ihn ächtet.
Kleiner Einschub zum Thema Kultur. Wer mehr wissen möchte, kann darüber lesen. In den letzten Jahren sind viele Bücher erschienen über Sinti und Roma oder von ihnen selbst. Ein Tipp an dieser Stelle, die aufschlussreiche und munter geschriebene Autobiografie von Dodschi Reinhardt, Gypsy, die Geschichte einer großen Sinti-Familie. Die Jazzsängerin und Autorin erzählt darin von ihrer Kindheit und von der weitverzweigten Familie der Reinhardts, zu der natürlich auch Django gehört. Dodschi Reinhardt hat auch das Vorwort für das Buch »Die Morgendämmerung der Worte – Moderner Poesieatlas der Sinti und Roma« verfasst. Das Werk ist soeben in der anderen Bibliothek erschienen. Es bietet eine umfangreiche Sammlung von Lyrik aus aller Welt und verspricht Einblicke in eine Kultur, die wir entdecken sollten. Und nochmal, Dodschi, mit einer eigenen Interpretation eines Titels von Django Reinhardt. Bei uns geht es jetzt weiter in der Blauen Stunde auf Radio Rheinwelle 92,5 mit Ricardo Lenzi-Laubinger, dem Vorsitzenden der Sinti-Union Hessen. Auch er hat ein Buch geschrieben, davon gleich mehr. Doch zuerst noch eine Frage nach den Kulturwochen, die es kürzlich in Wiesbaden gegeben hat. Wie sinnvoll sind denn solche Veranstaltungen wie die Kulturwochen gegen Antiziganismus?
Ja, die finde ich ganz toll, ganz wichtige Sachen. Ja. Hier zeigt man den Leuten, dass wir auch Menschen sind. Umgekehrt genauso. Es kommen Leute, die wussten nichts über die Sinti. Und plötzlich sehen sie die Sinti vor sich. Das ist noch nicht das Maßgebende. Sie sehen ja immer noch den Zigeuner, in Anführungsstrichen, der Musik macht, der da tanzt, was weiß ich, macht, ja, singt oder was. Und dann kommen sie aber ins Gespräch und plötzlich öffnen sich ganz andere Blickweisen. Man lernt die Leute kennen, gegenseitig. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir hatten sie am Juni in Wiesbaden. Ich habe mitgeteilt bekommen, dass man, ich habe sogar schriftlich, das möchte ich gleich betonen, ich habe sogar schriftlich, dass man den Zentralrat der Sinti und Roma gebeten hat, uns mitzuteilen, dass dort was stattfindet, dass wir mitmachen können. Man hat dann der Stadt Wiesbaden gesagt, sie sollen uns bitte auch das mitteilen. Wir haben von niemandem etwas mitgeteilt bekommen. Ich habe es durch die Presse erfahren. Und zwar...
Was haben Sie durch die Presse erfahren?
Dass die Kulturwochen stattfinden. Ja? Und dass die Sinti dort ein Thema waren.
Aber dass es diese Kulturwochen gegeben hat, finden Sie gut?
Ja, das ist eine ganz wichtige Veranstaltung. Nicht nur für die Sinti, ja? Sondern für alle, die davon hören, die da hingehen.
Ja, damit man was lernt.
Damit man was lernt, genau.
Und wie finden Sie, dass es Schülerguides gegeben hat? Schüler, die durch die Ausstellung führen?
Das finde ich auch ganz toll, wenn die Schüler sich vorher genau informieren. Ja? Ich darf kurz mein Buch erwähnen. Ja?
Wir kommen jetzt zu Ihrem Buch. Das ist ja auch sehr nützlich und wichtig, also abgesehen davon, dass Sie es geschrieben haben.
Ja.
Aber um die Geschichte der Sinti zu erzählen durch Ihre Mutter.
Richtig.
Also indem Sie über das Leben Ihrer Mutter geschrieben haben, Richtig. Haben Sie über das Leben der Sinti geschrieben. Sie haben damit auch... Erfolg. Sie werden eingeladen und können darüber sprechen und können lesen.
Ja, also ich habe dieses Buch geschrieben. Ich war sehr lange dran an dem Gedanken, bin immer wieder davon weggekommen. Meine ganzen Verwandten haben gesagt, mach das nicht, tu es nicht. Und wenn, dann mach's unter einem anderen Namen. Irgendwann, 2009 ist meine Mutter gestorben und sie war das letzte Jahr wieder im KZ. Sie war in ihren Gedanken dort, sie hat alles noch einmal erlebt. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Und habe es dann auch losgelegt und wurde im letzten Jahr veröffentlicht. Es handelt über das Leben meiner Mutter, aber es ist nur ein Beispiel für alle Sinti. Es ist keine Anklage, es ist eine Aufklärung. Denn die Jugend ist die Zukunft unseres Landes und sie muss wissen, was damals geschehen ist. Wenn man nicht weiß, die Wahrheit kennt, der Vergangenheit, kann man keine Zukunft gestalten. Wenn man es doch macht, ist sie nicht richtig. Man begeht Fehler vielleicht, die schon begangen worden sind. Und das muss ich verhindern, das versuche ich zu verhindern mit diesem Buch. Und ich möchte eins betonen, jedes Wort, das ich geschrieben habe, ist beweisbar.
Also es gibt großen Aufklärungsbedarf. Sagen Sie bitte Titel des Buchs.
Das Buch heißt Und eisig weht der kalte Wind und ist beim BOD Verlag im Internet bestellbar, als E-Book und als Buch.
Ricardo Lenzi Laubinger, dann danke ich Ihnen und habe noch eine Bitte, weil wir alle nicht wissen, wie Romanes klingt, Ihre Sprache. Bitte sagen Sie uns doch was in Romanes.
Ich werde die Sinti ansprechen, die jetzt vielleicht dann mit zuhören, ja? Lazio Divis Mare Sinti, Miomo Ricardo von Wiesbaden, Mirac Raucate Mituratio, Gamligaci, Ummi Bazauga nach der Helfrau, Menha Lauda. Meldrenne men waschmende die Hitchomoni, wenn sie rautuminga halauder, latjes und butbacht.
Sagen Sie uns, für die, die nicht Romanes verstehen, was Sie gesagt haben?
Ja, ich habe gesagt, guten Tag, liebe Sinti. Ich bin der Ricardo aus Wiesbaden, der Vorsitzende der Sinti-Union Hessen. Ich habe gerade ein Interview mit einem Radiosender. Ich habe unsere Situation geschildert und wenn jemand Hilfe braucht, wendet euch an uns. Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Das habe ich jetzt in unserer Sprache gesagt.
Auch wir wünschen alles Gute und kommen noch einmal zurück auf Django Reinhardt, der für viele Wiesbadener Jazzfreunde in den 60ern der erste Kontakt mit Zigeunermusik war, so hieß es damals noch unbefangen. Und zwar durch den Titel Django von John Lewis, den Volker Kriegel im Jazzkeller in der Geisbergstraße oder im Jazzhaus spielte. Ein Stück, das dazu führte, auch unbedingt Django Reinhardt hören zu wollen. Volker Kriegel, der Musiker, Autor und Karikaturist, wäre im kommenden Dezember 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist gerade eine sehr schöne, umfangreiche Ausstellung seiner Arbeit im Museum für komische Kunst in Frankfurt eröffnet worden. Zu sehen bis zum Januar. Damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und jetzt Django, eine frühe Aufnahme von Volker Kriegel.